Tachchen, liebe Sportsfreunde und Freundinnen, Rafa und meine Wenigkeit am Start bei einer neuen Folge Prall und Proll, inzwischen die dritte Folge. Und ja, aufgrund von gewissen Aktualitäten haben wir natürlich auch wieder schöne Themen am Start. Rafa, wie geht es dir? Wo treibst du dich gerade rum?
Mir geht's gut. Ich treibe mich in letzter Zeit viel in Osthessen herum, berufsbedingt, aber auch privat. Und habe die ganze Woche durchtrainiert und fühle mich sehr, sehr schwach, weil ich merke, langsam wird es echt zu viel Training. Von daher habe ich heute Piano gemacht und nur die Arme trainiert und ein bisschen Cardio gemacht. Das muss mal sein.
Du hast ja nach deiner, da müssen wir auch mal irgendwann nochmal genau darauf eingehen, auf deine Nepal-Reise. Ich glaube, das ist auch für viele sehr, sehr spannend, aber da hattest du ja so körperliche Anstrengungen, dass du Krafttraining gezwungenermaßen zurückschrauben musstest. Und dann hast du jetzt natürlich jetzt wieder versucht, was nachzuholen gefühlt, was ja eigentlich gar nicht geht, weil der Körper ja sowieso geschunden ist. Aber aufgrund der Optik wolltest du wieder ein bisschen das Volumen in die Muskulatur prügeln jetzt danach, oder?
Ja, so ist es. Ich kann keinem empfehlen, dem seine Muskeln wichtig sind, ja, in den Himalaya zu steigen und dort mehrere Tage zu bleiben, denn der Körper baut enorm schnell ab. Muskeln braucht man da oben nicht. Alle Sherpas und Bergsteiger, das sind alles kleine, dünne Menschen mit kaum Muskulatur. Macht ja auch Sinn, denn Muskeln verbrauchen sehr, sehr viel Energie und vor allem sehr, sehr viel Sauerstoff. Und von daher ja, habe ich ziemlich an Gewicht, an Muskelmasse verloren, aber die habe ich jetzt wieder draufgepackt und bin voll dabei, habe trainiert wie ein Bekloppter und ja, von daher jetzt die nächsten paar Tage ein bisschen Piano machen, lecker, ja, was reinscheppern an Kalorien und schlafen. Ich schlafe zu wenig. Ja. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, Christoph, um was geht's denn heute?
Genau, Rafa, aber ich wollte gerade mal eben sagen, wir können ja auf das Thema nochmal genauer eingehen. Ihr könnt uns ja über Social Media, über Instagram oder was ein Feedback geben und dann machen wir einmal eine Rafa-Nepal-Special-Folge, weil auch ich interessiere mich ja dafür. Du hast mir einiges erzählt, aber wenn wir mal eine Stunde und Zeit nehmen, kannst du auch da ein bisschen ins Detail gehen und das ist ja auch dann wahrscheinlich noch einiges, was ich noch nicht gehört habe. Das heutige Thema geht auch vielleicht um eine gewisse Art Selbstfindung, aber vielleicht, oder ist eine Selbstfindungsflucht in eine, oder vielleicht eine oder andere Droge, ne? Also im Endeffekt, Stichwort haben wir ja zum Beispiel jetzt hier aktuell auch ein großes Thema, Ron Bilecki, aber das ist jetzt nicht ihm gewidmet, sondern ich glaube, das ist auch eine Sache, die in Deutschland eigentlich gar nicht so gesehen wird, ne? Wie das dann gesehen wird, wenn mal so ein Ausraster kommt zum Beispiel, da denkt man, oh, Alkohol kann ja auch irgendwie was anrichten. Wie kann das denn sein? Also jedem ist ja bewusst, was man sich da eigentlich reinfährt, aber rein traditionell gesehen ist das ja in Deutschland, eigentlich ist Alkohol für die Deutschen keine Droge. Also eigentlich ist Droge immer so sehr negativ behaftet und Schimpfwort und das wendet man gerne auf alles an, außer auf sein Bier oder sein Glas Wein, oder?
Ja, das stimmt wohl. Um da ein bisschen auszuholen, Ron Bilecki, für den, der ihn nicht kennt, ist ein Influencer, der aktuell ziemlich im Hype ist. Er hat den Tornado erfunden, wie könnte man das beschreiben, Christoph? Was ist ein Tornado?
Aber hat er das erfunden? Ich glaube, das ist im Endeffekt, ich glaube, ursprünglich nimmt man eine Bierflasche. Er hat das dann irgendwann sogar mit Wodka gemacht. irgendwann wurde es immer schlimmer, indem du halt, glaube ich, die Bierflasche mit so einer kopfdrehenden Mundbewegung zirkulierst, würde ich mal behaupten. Ja. Zirkuliert halt auch der Schaum und die Spannung des Bieres in der Flasche und schießt dann quasi mit einem höheren, ich bin auch kein Physiker, Druck aus der Flasche und auch schneller, sag ich mal, geht der Alkohol wahrscheinlich ins Hirn oder zumindest in den Magen.
Ja, und dabei bildet sich halt ein Tornado, nicht wahr, in der Flasche.
Hab ich aber auch schon gemacht. Hast du auch gemacht, Rafa? Hast du schon mal gemacht? Boah, ganz ehrlich?
Also jetzt in den letzten Wochen nicht, aber vielleicht, als ich mal jünger war. Auf jeden Fall ist der Ron Bilecki Influencer. Ich glaube, ein ganz netter Kerl mit einer Menge Sinn für Humor, auf jeden Fall ein sehr guter Entertainer. Er kommt eigentlich aus dem Fitnessbereich, ist noch relativ jung und ist da vor ein paar Jahren abgedriftet von und ist jetzt so ein bisschen als Party König Partylöwe verschrien und hat sich jetzt so einen kleinen Fauxpas geleistet. Was genau ist denn passiert, Christoph? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Du hast da ja auch schon drauf reagiert.
Das Lustige ist ja, wenn die Folge jetzt online kommt, ich habe ja auch darauf reagiert, wie du gerade sagst, haben schon irgendwie Hunderte, also so viele habe ich noch nie auf einem Video reagieren gesehen. Also selbst die Bild-Zeitung hat, glaube ich, davon berichtet. Da hat er schon irgendwo was gerissen, wenn man so viel Aufmerksamkeit bekommt. Das muss man ihm ja auch irgendwie, ich will nicht sagen, als Respekt zollen, aber ne, keiner, also wenige stehen so in der Öffentlichkeit dann, wenn mal sowas passiert. Er war auf einem Rammstein-Konzert, wurde wohl rausgeworfen und hat dann, ich weiß nicht, ob es ein Security-Mann war oder jemand, der da irgendwie die Leute rein und rausgelassen hat, aufs Üble beschimpft, natürlich im Vollsuff. Und ich glaube, das, wo die meisten sich dann am Ende auch bei den ganzen Reaction-Videos drauf aufgehangen haben, war einfach der ja, Ausdruck Geringverdiener und halt auch die Beleidigung in dem Sinne, dass halt der ihm gegenüber halt wohl wesentlich weniger verdient im Monat. Ich glaube, in Summen waren das, du verdienst deine 1500 netto, die pisse ich. Also ich glaube, so hat es ungefähr ausgedrückt und auch laut seiner Aussage sind es bei ihm ungefähr 300.000 pro Monat. Dass das Schlimme ist, ich glaube ihm das sogar
Ja.
einigermaßen, aber ich gehe da jetzt eher von Umsatz aus, also nicht von Reingewinn monatlich. Wahrscheinlich Bruttowert wird da gut 300.000 machen, also das ist re sehr realistisch leider. Ja, und also im Endeffekt war der Typ richtig besoffen. So, jetzt schließen natürlich viele daraus, und oft ist es ja auch so, dass man besoffen ist, dass man die Wahrheit sagt. Ich würde aber jetzt trotz allem, also ich will nicht wissen, was ich alles besoffen schon gesagt oder gemacht habe. Also ich tatsächlich kenne ihn halt ein bisschen persönlich von früher, wo er auch noch Fitness gemacht hat. Wir waren mal im McFit Tempelhof trainieren, also beziehungsweise er war, da hat mich da öfters angequatscht. Da war er quasi eher damals noch ein Fanboy von mir, wo ich so beim Fitness-Thema ein bisschen größer war und er da halt erst angefangen hat. Und da ist, man merkt ja, glaube ich, wenn Menschen vom Kern, also ich meine das zu merken, ob jemand ein gutes Herz hat oder nicht. Und da war er eigentlich immer lieber Kerl. Und ich glaube, das natürlich ist er da komplett abgedriftet jetzt. Aber also was ich halt schwierig jetzt in der Hinsicht nur auf das Thema finde, ist auch in Deutschland diese Cancel Culture. Weißt du, was ich
Ja.
meine? Dass wenn jemand mal einen Fehler macht, dass er, ja, er wird in den Boden gestampft. Weißt du, er wird nicht gerügt oder er wird ermahnt oder klar wird darauf aufmerksam gemacht. Aber wenn einer öffentlichen Fehler macht, versucht man ihn aufgrund dessen zu vernichten. Also es ist wie, weißt du, das ist ein bisschen wie bei König der Löwen, wenn dann die Hyänen, weißt du, wenn die, weißt du, so also diese ganzen, die Gesellschaft sind die Hyänen, die warten nur darauf, dass sie sich auf das Opfer stürzen können irgendwann, so, weißt du, dass er einen Fehler macht oder verwundet ist und dann, und das finde ich halt so, klar, großer Fehler, Riesenfehler, inwiefern das seine eigentliche Einstellung spiegelt, sei mal dahingestellt. Sicherlich ist da ein bisschen was dran, aber ich glaube halt auch einfach, wenn du so einen krassen Hype hast mit, wie alt ist der Junge, 23,
Ja.
dann drehst du halt komplett ab. Aber ich glaube nicht, dass er grundlegend schlechter Mensch bin. Da bin ich immer noch, ich will ihn gar nicht verteidigen, aber ich fühle das nicht, wenn jemand besoffen übelsten Ausraster hat, dass man ihn dafür komplett vernichten muss. So, er war halt auch übelst besoffen. Und ja, das war einfach im Grunde die Story, ne? Aber dass Alkohol natürlich ein großes Problem in der Gesellschaft ist, das sollte uns in Deutschland auch vielleicht ein bisschen bewusster werden, Rafa.
Auf jeden Fall. Also prinzipiell muss ich ehrlich sagen, ich war schon etwas schockiert über das Video, denn ich für meinen Teil bin schon der Meinung, wenn man betrunken ist, dann kommt halt ein Teil vom Menschen hoch, so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig. Weißt du, wie ich das meine? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Hype um seine Person, die Beliebtheit um seine Person ihm auf jeden Fall etwas zu Kopf gestiegen ist, und er vielleicht bei gewissen Sachen einfach überheblich agiert. Ne? Das ist einfach ein normales Verhalten. Da gibt es ja zig Studien zu, wo Menschen eine gewisse Art von Macht zugeteilt wurde, obwohl sie die gar nicht hatten. Und die haben sich dann ganz, ganz anders verhalten gegenüber den Mitteilnehmern der jeweiligen Studien. Da gibt es ja, glaube ich, auch einen Film zu, das Experiment. Ich glaube schon, dass wenn die falschen Personen an Macht kommen, und im Endeffekt ist das ja eine gewisse Art von Macht, die er jetzt da inne hat, dass das halt, ja, korrumpieren kann auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, da, ich gebe dir da recht.
Und dahingehend, dass er provozieren muss, das ist ja eigentlich sein Kernskill, um an Reichweite zu kommen, provozieren, was ja generell schon immer in der Social Media Welt ein wichtiger Punkt war. Umso mehr man provoziert hat, und das weißt du auch selber, Christoph, wenn du ein Video produziert hast mit einem provozierenden Titel oder einem provozierenden Thumbnail, war da die Reichweite immer größer. Und das ist mehr oder weniger gang und gäbe geworden in der Social Media Welt. Umso mehr ich provoziere, umso größer, stärker ich provoziere, desto mehr Reichweite erhalte ich, desto bekannter werde ich. Und ja, da gehen halt manche dann vielleicht etwas zu weit, ne? Und vor allem, wenn da halt Alkohol mit im Spiel ist. Und Alkohol, ja, ist in geringen Maßen okay, aber wenn man es übertreibt, ist das nicht gut. Und wir, Christoph, wir sind beide 35 Jahre alt. Ich glaube, wir waren oft genug besoffen in unserem Leben. Du hast im Westfalenstadion gearbeitet. Ich will gar nicht wissen, wie oft du da, ja.
Schlimmer war aber die Zeit auf der Südtribüne, also im Rollentausch eher als Zuschauer,
Ja.
obwohl auch, ja, auch als Mitarbeiter. Ich habe da so ein paar Anekdoten, die ich jetzt erzählen könnte. Vielleicht packe ich gleich mal eine aus. Also wir haben da auch, wir waren nicht unschuldig so. Deswegen, ich würde das jetzt beim Ron jetzt nicht auf die eine Situation beziehen, aber natürlich spiegelt die einiges, was er wahrscheinlich im Kopf hat. Aber ich glaube auch einfach, dass es jetzt dem geschuldet, dass dieser ganze Hype und auch vielleicht der falsche Umgang. Also, ich meine, was passiert, wenn du als Influencer von heute auf morgen übelst Fame hast, raushauen kannst, an Kohle hochgejubelt wirst? Es kommen halt auch falsche Freunde. Ne? Ich glaube auch einfach, dass er einfach im Kern auch einfach mit den falschen Menschen abhängt, die alle irgendwo so ein bisschen Schaden im Kopf haben, die alle so ein bisschen dieses. Im Endeffekt merkst du ja auch bei so Rappern oder alle, die irgendwie. Dass viele, die erst in dieser Rolle drinstecken, sich so reinsteigern, dass sie diese Rolle irgendwann leben. Und wenn dann ein Rapper irgendwie, was weiß ich, frauenfeindliche Passagen im Rap hat, dann denkt er das vielleicht auch irgendwann und behandelt Frauen so, weißt du? Und genauso ist es beim Ron, der dann halt einfach irgendwann diese, wie du schon sagst, Macht durch seine Reichweite bekommt, denkt, er kann sich irgendwann erlauben, was er will und verliert komplett den Bezug zur Realität. Und ich glaube, dass es tatsächlich passiert, weil wenn du dann auch nur mit Leuten abhängst, die ähnlich denken, mit irgendwelchen Rappern, die vielleicht auch so ein gewisses Level an Reichweite haben, also ne, der Ron, würde ich jetzt mal fast behaupten, der hängt ja auch nur dann fast nur noch mit Gleichgesinnten ab. Und in dieser gleichgesinnten Gesellschaft entwickelt sich ja irgendwann, wenn du nur mit solchen Leuten rumhängst, alle verdienen irgendwie ihre 100.000 oder so im Monat, dann bildest du ja irgendwann ein, dass das normal ist und alles andere ist nicht so viel wert. Also ich glaube schon, dass es so entstanden ist halt, ne? Und dann kommt noch der Alkohol und Drogen dazu und dann verlierst du da irgendwie den Bezug. Und ich glaube, dieser Livestream hat halt einfach das so ein bisschen mal. Ich meine, im Endeffekt hätte man sich das ja auch denken können. Also, ne? Nur im Endeffekt, also es wurde jetzt mal ausgesprochen von ihm selbst, dummerweise, ne?
Ja, ich glaube auch, denn wenn man seine Videos so ein bisschen verfolgt hat über die letzten Wochen und Monate, dann war da auf jeden Fall ja so eine Tendenz dahin. Das war jetzt mehr oder weniger die Spitze des Eisbergs.
Vielleicht, wenn ich dir nochmal einhänge, hast du das mitbekommen? In der Mall of Berlin ist ja dann oben, ist so eine Art Geländer, wie so eine kleine Brücke über diesen Mallhof, wie so ein Innenhof in der Mitte, und dann ist er eigentlich mit so einer Tasche über so eine Barrikade mit 5-Euro-Scheinen, hat dann halt wie bei Haus des Geldes die 5-Euro-Scheine von oben runter fallen lassen, und unten sind dann halt die ganzen Passanten, natürlich haben sich da drauf gestürzt, auf die
Okay,
5-Euro-Scheine.
das ist krass.
Klar, auf der einen Seite eine lustige Aktion, aber wenn du das jetzt mit dem verbindest, bekommt das eine ganz neue Dimension. Das ist ja dann auch irgendwie so eine Art. Na, ihr kleinen Punkt, 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 ihr braucht die 5 €, also streckt euch dafür, so, ne? Also nutzt es ja auch dann wieder aus, um damit Klicks zu generieren. Ah ja, schwieriges Thema. Wie gesagt, tue mich jetzt schwer, da irgendwie ihn da komplett vernichten zu wollen, weil ich glaube, dass viele so sind in der ganzen Social-Media-Branche, und er hat es auf die Spitze getrieben und hat halt, ja, wie das so ist, also meistens ist es ja tatsächlich so, lustigerweise, dass die sich dann selbst zerstören, ne? Also mit so einer Sache. Also fast bei allen kommt dann irgendein Move, wo sie sich komplett selbst zerstören, weil ich glaube, dann hast du auch das Gefühl, du hast diesen Gottmodus, dass dir nichts passieren kann. Und dann wirst du immer unvorsichtiger und irgendwann machst du halt diesen Fehler, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mit ausschlaggebend war hier definitiv der Alkoholkonsum an dem Abend oder was da noch im Spiel war. Und Alkohol ist ja generell in Deutschland eigentlich ein wichtiges Thema, denn es hat Tradition. Saufen hat in Deutschland Tradition, muss man leider so sagen. Wenn man das jetzt mal runterbricht, in Deutschland kannst du ab 16 Jahren Bier und Wein kaufen. Und damit sind wir in der EU fast alleine. Ich glaube, in Belgien ist das noch möglich. Ansonsten kriegst du Alkohol in der EU erst ab 18 Jahren. Hochprozentiges teilweise sogar erst ab 20, 21 Jahren, so in den skandinavischen Ländern. Und ich für meinen Teil finde das nicht gut. Also saufen ab 16, sei es Bier oder Wein, finde ich nicht gut. Ich bin dafür, das ab 18 zu machen. Eigentlich sogar eher ab 21, muss ich ehrlich sagen. Werden wir aber hier, glaube ich, niemals bekommen, denn da ist die Bier- und Wein-Lobby viel zu stark. Ähnlich wie in den USA mit den Waffengesetzen. Ist jetzt vielleicht ein Vergleich, der etwas hinkt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute in Deutschland auf die Barrikaden gehen würden, wenn man das Alter hochsetzen würde auf 18 oder sogar auf 21 Jahre. Dann nimmt sich eigentlich Deutschland und die USA nichts. In den USA ist Saufen zum Großteil ab 21 Jahren, egal was. Bei uns ist es ab 16 bzw. ab 18 das hochprozentige Zeug. Da wird so ein bisschen mit zweierlei Maß, gemessen, finde ich. Also finde ich schrecklich. Wie stehst du dazu?
Ja, ich gebe dir recht, aber im Endeffekt, du hast ja das Thema Tradition angesprochen. Wir haben ja auch schon mal geschnackt, Autobahn, Tempolimit. Es gibt halt so ein paar Dinge, die sind des Deutschens gut so, ne? Und da, ich glaube, du merkst ja auch, ne, die ganze Corona-Geschichte oder irgendwelche Einschränkungen, die, also nicht nur die Deutschen, aber ich glaube, Deutsche, Österreicher, so Mitteleuropäer auch speziell, sind da sehr traditionsgebunden, und wenn ihm was weggenommen wird, dann, nehmen wir mal das Tempolimit, die 130. Also fast auf allen Autobahnen kannst du nicht mehr schneller fahren, und alles, was auch weit drüber ist, ist vielleicht auch nicht besonders gut, ne? Was die Sicherheit angeht. Aber trotzdem würden die Leute komplett ausrasten, wenn man ein Tempolimit bei 130 machen würde. Also man hat das in Holland und sonst wo, wenn ich in diesen Ländern mit dem Auto fahre, dann vermisse ich nichts. Aber so einfach, dass einem was verboten wird, ich glaube, das schlägt in Deutschland so wirklich auf den Magen, ne? Und dann halt bei den liebsten Dingen, und ich meine, Alkohol, Fußball, das ist ja auch gebunden an so das Ganze. Das ist ja auch, glaube ich, in Deutschland relativ einmalig weltweit, diese Vereinstradition. Weißt du, was ich
Ja.
meine? Es gibt einen Schützenverein, ich weiß nicht, wie viele Sportvereine, Fußballvereine es gibt. Also ich glaube, das gibt es in fast keinem Land, so wie in Deutschland, so viele Vereine. Ne, dieses Vereinswesen, dieses e.V., eingetragener Verein, das ist ja echt ein deutsches Ding. Und daran ist ja auch irgendwie dieses ganze Party-Ding, diese Feiern, diese Tradition gebunden. Ne? Es geht ja mit dem Schützenverein, das ist vielleicht das traditionellste Beispiel, aber ich kenne es ja selber vom Fußballverein. Und nach jedem Training stand ein Kasten Bier in der Umkleidekabine. Einmal die Woche hat man, glaube ich, das war in Augsburg, wo ich gespielt habe, jeden Donnerstag gab es sogar ein Kabinenfest. Also an einem speziellen Trainingstag gab es wirklich mehrere Kästen Bier, und da haben die sich danach im Training alle abgesoffen. Ja, stimmt, kann man so fast sagen, sind abgesoffen danach. Und das ist fest verbunden. Und das ist ja auch das Ding, da redet bei Alkohol oder bei Bier oder sonst was, würde in Deutschland keiner auf die Idee kommen, eigentlich von einer Droge zu sprechen, ne? Das ist halt so.
Auf jeden Fall, Alkohol ist eine Droge, Alkohol ist ein Nervengift. Das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht bewusst. Und das, was du jetzt beschrieben hast, da ja, nach dem Fußballspiel zu saufen, mit 16 Jahren, da fühlen sich viele erwachsen, viele Jugendliche, aber sie sind es noch nicht. Also geistig sowie körperlich sind die nicht erwachsen, und jeder, der sich mal bewusst werden will, was Alkohol anrichten kann, der muss sich einfach mal neugeborene Kinder anschauen von Frauen, die während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben. Das ist wirklich traurig und schrecklich. Und klar, mit 16 ist man schon etwas ausgewachsen, aber trotzdem führt man sich mit einem krassen Alkoholrausch einen großen Schaden zu. Und das muss meiner Meinung nach nicht sein. Mit 18 soll jeder machen, was er will, aber mit 16, also ich kann das, also ich habe auch mit 16 gesoffen und hatte meine Abstürze und ich weiß gar nicht, ich habe einmal einen Kumpel von mir, da war ich glaube ich 17 Jahre alt oder so, etwas volle Kanne in sein Auto hinten reingekotzt. Weil ich einfach übelst voll war. Irgendwie gehört das auch dazu zum Erwachsenwerden, aber jetzt aus gesundheitlicher Sicht kann ich das mittlerweile nicht mehr gutheißen.
Ey, was ich da, ich hatte da auch Stories drauf, weil ich war früher ganz schlimm. Ich glaube, die schlimmste Zeit war zwischen 16 und 19 oder so bei mir. Wir hatten Abschlussfahrt Realschule, war ich da 16, 17, Toskana. Da wollte der Lehrer nur für mich einen Rückflug buchen und mich nach Hause schicken, weil ich mich voll daneben genommen habe. Wir waren im Club. Ich habe so mit meinem besten Kumpel, hatte ich mir damals eine Flasche Wodka teilen wollen und dann in so einer großen 2 Liter PET-Flasche das dann angemischt mit Cola. Hat da der ganze Liter Wodka reingepasst und halt noch ein bisschen Cola on top. Und dann hat er aber irgendwie, hatte er zu viel Bacardi in der anderen Hand und hat nur daran gesippt. Und ich habe dann wirklich irgendwie in 30 Minuten, ohne das irgendwie zu merken, die ganze Flasche Wodka mit dieser Cola gesoffen. Die PET war leer. Ich habe da in dem Laden wohl randaliert und was weiß ich, irgendwelche Toilettentüren eingetreten. Und das Schlimme ist, weißt du, ich habe davon nichts mitbekommen. Also ich hatte ein komplettes Blackout und ich bin aufgewacht von diesem Blackout, dass ich wieder bei Bewusstsein quasi war, als wir mit diesem Reisebus zurück zu diesem Bungalows da gefahren sind. Und nicht bei diesen Reisebussen, das sind ja diese ganz schrägen, steilen Treppen, weißt du, wo diese Toiletten am Rand sind. Wenn du dann so geht der oben hoch und da drunter ist ein Doppeldecker,
Ja.
ne? Und dann bin ich wohl gestolpert oben an diesen Treppen und bin halt wirklich diese 2 Meter, diese Treppen runtergeflogen auf die Sarah. Sarah war platt, die lag am Boden und ich bin draufgefallen. Und dann hat die da geschrien und ich dachte, was ist denn hier los? Und dann bin ich da aufgewacht, hab dann noch das komplette Doppelbett voll gekotzt. Und am nächsten Morgen war der Herr Kaiser, das war unser Klassenlehrer, der hatte schon vorher gedroht, dass sein Freund von der Polizei ein Alkoholtestgerät hat, was er sich ja ausleiht für die Klassenfahrt. Und wenn jemand über die Stränge haut, dann kommt er mit seinem Alkoholtest. Dann kam der wirklich am nächsten Morgen, hat wie ein Bekloppter an dem Bungalow gehauen und wollte rein. Erstmal haben die Kollegen ihn nicht reingelassen, aber er hätte fast die Tür eingetreten. Und ich wusste auch genau, zu wem er hin wollte. Also habe ich mich erstmal auf Toilette eingesperrt und meine elektrische Zahnbürste ganz laut gemacht, als ob ich nichts mitbekomme. Aber das hat nicht geholfen. Ich hatte wirklich, das ist kein Scherz, ich meine, wir sind ja eh erst irgendwann früher morgen zurückgekommen, aber das war dann irgendwie 9 oder 10 Uhr. Ich hatte irgendwie noch, ich glaube, das war 1,9
Boah,
Promille noch so am
Alter.
nächsten Morgen, ne? Also ich war richtig am Arsch, auf
Boah,
gut Deutsch.
was hast,
Und
Alter,
dann
was
hat
hast du
meine Mutter dann.
gesoffen, Junge?
Ich war richtig fertig. Ich hatte in meinem Leben, das war der krankeste Blackout, sowas hatte ich nie wieder so heftig. Und dann gab es ein K.O.-Gespräch. Damals war das noch teuer. Dann hat der extra irgendwie so eine Spezialnummer nach Herdecke in meiner Heimat gewählt, bei Dortmund.
Spezialnummer,
Meine
der rote
Mutter dann.
Draht, ey.
Ja, da kostet der ja dann irgendwie nochmal. Früher gab es ja noch nicht so Mobilfunk und den ganzen Scheiß. Da hast du für so ein Ferngespräch keine Ahnung, wie viel Euro bezahlt, das war teuer. Da rief der meine Mutter an. Und jetzt kommt ja noch ein Punkt, das wollten wir auch noch besprechen. So, normalerweise denkst du ja so, naja, wenn man mit 60 sau 16 saufen darf, dann sollten die Eltern ein bisschen drüber gucken. Aber bei mir war es tatsächlich in dem Fall eine Ausnahme, weil ich immer so ein bisschen mehr der Fußballer war. Ich habe halt nur so Klassenfahrt, da denkst du, okay, Freifahrtschein, das Haus auf die Kacke. Ich war aber jetzt nicht jedes Wochenende so. Deswegen hat mich das vielleicht auch einmal voll aus den Socken gehauen. Zumindest wusste meine Mutter, dass ich jetzt nicht unbedingt so der Problemfall war. Aber die wusste wohl auch so, ja, wenn der Junge jetzt auf Klassenfahrt ist, dann kann da was
Dann
passieren.
eskaliert
Und dann
er.
rief er, rief, ja, dann, das wusste sie so ein bisschen wohl. Und dann rief mein Klassenlehrer, meine Mutter an auf Lautsprecher. Ich saß daneben. Ich glaube, der Timmy und der Christian, da waren zwei, die haben auch am Abend so ein bisschen übertrieben. Die waren auch mit beim K.O.-Gespräch dabei. Dann saßen wir in der Runde. Und dann hat er meiner Mutter irgendwie erzählen wollen, dass ich einen schlechten Freundeskreis habe und was das für ein Einfluss ist, dass ich denn so viel Alkohol trinke. Und vielleicht müsste ich ja doch mal meinen Freundeskreis überdenken. Und meine Mutter hat einfach zu jedem Ja und Amen gesagt. Und ich wusste genau, sie meint das aber nicht so. Sie hat sich wahrscheinlich so insgeheim auch ins Fäustchen gelacht. Aber in meinem Fall war es so, dass ich eigentlich nicht so der Problemfall war. Aber ich glaube, dass viele da Eltern draußen sind, wo der 16-Jährige sich jedes Wochenende komplett die Birne wegknallt, wird das, glaube ich, von den Eltern toleriert, weil sie denken, da muss der Junge durch, das ist normal, oder? Also das ist ja so ein bisschen der Gedankengang, weil selbst die Eltern das ja genauso mitgemacht haben. Also theoretisch hätten wir Kinder, würden wir vielleicht auch erstmal so denken, weil wir auch so eine Phase hatten. Aber ob das normal sein muss, das definieren wir ja. Das ist ja nicht gegeben. Ne? Das geben ja die Gesetze einfach her, dass wir das normal empfinden, ne?
Es gibt ja verschiedene Arten von Menschen und manche Menschen sind halt für gewisse Süchte prädestinierter als andere. Und wenn man in frühen Jahren regelmäßig Alkohol konsumiert, glaube ich, kann das früher oder später dann halt böse enden. Und wir haben, leider Gottes, in Deutschland haben wir ein Alkoholproblem. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Gespräch mit einer Suchttherapeutin, die habe ich kennengelernt. Und die sagte mir, dass bei ihr in der Klinik allerlei Süchte behandelt werden. Spielsucht, Pornosucht, Sexsucht, jegliche Drogensucht, die es gibt, also an Rauschmitteln und natürlich auch Alkoholsucht. Und sie sagte zu mir, Raphael, man kann jede Sucht therapieren. Man kann jeden Menschen von einer Sucht wegbekommen, indem man ihn halt eine gewisse Zeit von dem, was ihn süchtig gemacht hat, entfernt. Und er das dann halt auch realisiert. Das Problem in Deutschland ist aber, dass man an jeder Ecke, zu jeder Zeit und das sehr, sehr günstig an Alkohol rankommt. Dementsprechend ist Alkoholsucht die schlimmste Sucht, unter der man leiden kann, weil man wird überall damit konfrontiert. Es ist total in der Gesellschaft verankert. Man bekommt es an jeder Ecke und das total günstig. Ob das jetzt eine Flasche Korn ist, ob das jetzt eine Flasche Wodka ist, für 4, 5 € bekommt man hinterhergeworfen. Und im schlimmsten Fall, wenn man Alkoholiker ist, ist einem der Geschmack völlig egal. Hauptsache, der Pegel ist da.
Aber du sagst was auch, was die Verfügbarkeit angeht. Ne? Du hast ja nicht in anderen Ländern nur die Regularien des Alters, dass du zum Beispiel in den USA ab 21 erst trinken darfst. Ich meine, in arabischen Ländern hast du wahrscheinlich größtenteils das Problem so oder so nicht. Aber zum Beispiel auch in den USA hast du ja auch verschiedene Bundesstaaten. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, in Maryland ist das so. Ne? Ich war ein paar Mal in Baltimore, da hast du dann diese Liquor Stores, weißt du, wo du nur, also so Geschäfte, wo du nur Alkohol kaufen kannst. Und Supermärkte führen dort keinen Alkohol. Du darfst oder kannst dort im Supermarkt keinen Alkohol kaufen in gewissen Bundesstaaten. Und diese Liquor Stores, die haben ab, ich glaube, 18, 19 Uhr geschlossen. Das heißt, da ist es auch nicht so, dass du irgendwie nachts, wenn du Bock hast, dich zu besaufen, hingehen kannst, weil die einfach zu haben. Ne? Also da wird es auch schon so ein bisschen so reguliert, dass du ab gewissen Zeiten gar keinen Alkohol mehr kaufen kannst und im Supermarkt erst recht nicht. So, und das ist dort Gesetz und schon immer so. Und ab 21 kannst du es sowieso erst kaufen, ne? Oder dass auch dann in gewissen Bars oder so auch nur bis, ich glaube, nur ein bisschen, genau, in Miami war das zum Beispiel auch so. Es wäre eine andere Stadt. In Florida kannst du es unter anderem kaufen in diesen Spätis oder diesen Delis, wie das dann dort halt heißt, aber nur bis 23 Uhr. Ich weiß noch nicht, das war so lustig, ich war in einem Deli in Miami Beach, sind ja auch viele Deutsche, du warst ja auch da. Und dann haben sie sich übelst, das war so ein älteres deutsches Pärchen, die haben den Typen dumm angemacht, weil sie um 11:05 ihren Alkohol kaufen wollten und den nicht mehr bekommen haben. Deswegen weiß ich das, ne? Sonst hätte ich mich ja auch nicht da informiert. Da denkst du ja nicht dran, wir haben da keinen Alkohol gekauft, dass es ab 23 verboten ist. Aber nur diese Story hatte ich im Hinterkopf, jetzt, dass so ein deutsches Pärchen sich da aufgeregt hat, weil sie nach 23 Uhr diesen Alkohol nicht mehr bekommen konnte. Und der sollte sich doch nicht so anstellen, das sind ja nur 5 Minuten oder so, wo sie zu spät sind. So, ne? Und da hast du schon das anders reguliert. Natürlich hast du auch in den USA, hast du auch das Alkoholproblem bei vielen. Ich glaube, das ist auch immer ein Gesellschaftsproblem. Wenn du halt Armut hast, hast du auch Alkoholprobleme. Aber was du auch schon gesagt hast, oder auch gerade in Deutschland ist ja das Traditionelle einfach so, wenn ich halt, seitdem ich 16 bin, jedes Wochenende besoffen bin, dann wird das ja zu Sucht, beziehungsweise für die Person ist es keine Sucht, sondern einfach eine Gewohnheit. Und das war bei mir auch mal ein paar Jahre lang, dass man jeden Freitag oder jeden Samstag einfach voll war, wirklich voll, bis zum Ende. Wenn du dann am noch im Fußballverein bist, dann bist du noch jeden Dienstag und Donnerstag vielleicht voll, neben jedem Samstag und Freitag. Dann bist du schon vier. Und das Lustige ist, beziehungsweise auch fast das Traurige, ich habe ja auch meine Kollegen, mit denen ich damals im Fußballverein war, sagen wir, mit denen habe ich vielleicht seit der C- oder B-Jugend gespielt. Das sind ganz wenige, die übrig geblieben sind. Die sind dann erstmal in die Herren rein. Die sind vielleicht inzwischen mit Mitte 30 schon bei den Altherren angekommen. Aber das heißt, dass sie seit 20 Jahren ununterbrochen viermal die Woche saufen.
Heftig.
Und wenn ich jetzt zu denen hingehen würde, also seit 20 Jahren saufen die ununterbrochen viermal die Woche. Wenn ich jetzt zu denen hingehe, zu meinen alten Kollegen, zum Beispiel auf der Hochzeit letztens von einem guten Freund, habe ich ein paar wieder getroffen. Du guckst dir die an. Ich hatte da auch mal ein YouTube-Video gemacht und hab so irgendwie von wegen, warum andere schneller
Ja.
altern. Das war halt so ein bisschen im Zusammenhang. Wenn jemand viermal die Woche über einen Zeitraum von 20 Jahren trinkt, dann sieht der anders aus als jemand, der vielleicht in den letzten 10 Jahren nicht getrunken hat. Vor allem ab einem gewissen Alter rächt sich das. Du siehst das, dass der Alkohol die Menschen alt
Ja,
macht.
voll.
Das Hautbild ist kaputt. Die
Komplett.
kriegen Akne im Gesicht. Die kriegen ganz, ganz schlechte Haut, ganz schlechte Haut teilweise. Und ich war teilweise schockiert, wie welche in meinem Alter dann plötzlich aussahen, die ich von früher kannte, die wirklich mal fit waren. Weil irgendwann kommt ja auch ein bisschen der Turn, ist ja auch normal. Dann hast du Kinder, dann kannst du nicht mehr so viel zum Sport. Aber dieser Lebensstil mit viermal Saufen, der ist ja geblieben. Nur halt die Aktivität ist zurückgegangen, der Sport ist zurückgegangen. Nur das Saufen kann man ja einfach weiter so führen, ne? Und das ist halt erschreckend, dass viele dann halt gefühlt, also in meinem Gefühl, seit 20 Jahren Alkoholiker sind, aber das gar nicht wahrhaben wollen. Also wenn du denen sagst, Digga, du säufst seit 20 Jahren viermal die Woche, dann sagt er, ach, was bist du denn für ein Spießer geworden? Stell dich doch mal nicht so an. Hast dich ja voll verändert, du mit deinem Fitness-Lifestyle. Was ist denn los mit dir? Bla. Und dann wirst du auch noch gezwungen mitzutrinken, weil du bist ja der Spielverderber, wenn du nicht trinkst. So in einer Gesellschaft, wo jeder trinkt, dann bist du halt so der daneben steht. Und also, so, und ich hab dann auf dieser Hochzeit auch ein bisschen was getrunken. Aber wenn du dann irgendwann, ich hab dann so nach zwei, drei Bier, sag ich, Digga, wenn ich jetzt weiter trinke, dann bin ich fertig morgen und ich kann dann auch nicht mehr. Ich mach dann meinen Punkt so nach drei, vier Bier spätestens und sag so, es reicht mir, weil sonst bin ich am Arsch. Ich meine, wenn wir zusammen trinken, ist das ja auch so. Wir trinken so drei, vier Dinger. Wir waren ja letztens in Berlin auch mal auf einer kleinen Party. So, aber dann wissen wir, wo der Punkt ist. Aber die vertragen ja so viel Alkohol, dass es gar keinen Punkt gibt. Das heißt, selbst nach 15 Bier fühlen die sich immer noch so, als ob die 10 trinken müssen. So. Und die machen dann immer weiter. Und das ist halt schockierend, dass viele in meinen Augen eine Sucht haben seit Jahren, aber das gar nicht. Also Alkohol wird ja sehr ungern mit Sucht oder Droge in Verbindung gebracht. Und wenn man in einer Gesellschaft ist, wo das normal ist, weil es jeder macht, dann wird sich gar nicht darüber, also dann machen die Menschen sich gar keine Gedanken darüber, dass das ja eine Sucht sein könnte, weil jeder das ja macht. Das ist ja ganz normal. Im Fußballverein trinkt man halt. Wieso sollte das denn eine Sucht sein? Weißt du, was ich meine? Das ist so absurd. Aber das sind dann die ersten, wenn jemand einen Joint anmacht, die dann vollkommen ausrasten. Weißt du, was ich
Ja.
meine? So, also es gibt es ja dann auch.
Ich glaube, das ist Sucht und Flucht zugleich. Ne?
Ja,
Denn
total.
im Alkoholrausch vergisst man ganz schnell die wichtigen Probleme im Leben und ja, kehrt die beiseite und fühlt sich einfach nur gut und ja, hat keine Sorgen mehr.
Ich will da nicht irgendwie bashen gegen meine Heimat, aber es gibt halt ein paar Städte, wo man traditionell nie viel hatte. Und dann hatte man halt den Fußball und das Bier. Dortmund war ja bekannt als Bierstadt, ne? Also jetzt nicht mehr, früher viele große Brauereien. Das große U, Unionsbrauerei, ist ja das Wahrzeichen der Stadt. Das heißt, damals hat man mal locht, mal locht, mal locht. Und dann ist man direkt nach der Arbeit ins Stadion gegangen zum Fußball und hat sich das Bier in die Birne gekloppt. Und das war halt immer das Kontrastprogramm für die Pütt. Also ne, Pütt, Pott ist ja das Wort quasi für Kohlepott.
Ja.
Ne? Das heißt, du warst unter Tage, hast geschuftet und das war dein Leben. Und die andere Hälfte, die du noch hattest, war halt Bierchen trinken. Und Fußball gucken. So, und das siehst du aber auch in anderen. Ne? Ich war letztens in Manchester. Also auch wirklich diese traditionellen Fußballstädte, die verbinden ja auch wirklich oftmals dann dieses einfache Arbeitertum, Alkohol und Fußball. Das ist echt so ein kleiner Kreislauf. Was ja auch erstmal charmant ist und ganz cool. Und ich feiere das ja auch in Dortmund. Aber ich glaube, bei vielen, wie du schon sagst, ist es dann irgendwann einfach eine Flucht vom Alltag. Weil das Leben ja doch nicht so geil ist, wie man denkt, aber das ist dann halt, man switcht dann mit dem Alkohol in den geilen Part und hat halt diesen Kontrast zu dem eigentlich gar nicht so geilen Leben, so, ne?
Arbeiten und Saufen gehört zusammen, auf jeden Fall. Die Pyramiden, die wurden besoffen gebaut. wissen viele gar nicht, aber die Ägypter waren mitunter die ersten, die das Bier erfunden haben oder ein bierähnliches Getränk. Und die Pyramiden, die wurden nicht von Sklaven gebaut, was viele Leute denken, sondern wirklich von Arbeitern, die bezahlt wurden, unter anderem mit Bier. Hat vielleicht auch den Hintergrund, dass man in einem leichten Rausch ja die Schmerzen vom Steine schleppen nicht so merkt. Aber viele der Arbeiter der Pyramiden, ja, großen Pyramiden bei Kairo, waren betrunken. Leicht angeschwippt, als sie die Pyramiden gebaut haben. Ne? Und da siehst du mal, wo es herkommt, so ein bisschen. Ne? Die Geschichte, also das wiederholt sich immer. Ne? Es bleibt verankert und gehört
Da haben
zusammen.
bestimmt viele einen Hexenschutz.
Ja, ich glaube, da sind viele bei draufgegangen. Gott hab sie selig.
Also theoretisch, nicht nur theoretisch, eigentlich rein praktisch in jeder Kultur, ob das dann Bier oder was anderes ist, gehören einfach Drogen dazu. Das ist halt, ich glaube auch
Vollkommen,
bis zu einem
vollkommen.
gewissen Maß völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung.
Man muss ja auch überlegen, wo kommt das denn überhaupt her? Also man hat versucht, durch gewisse Mittel halt einfach einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen, ne? Kontakt mit den Göttern aufzunehmen. Ob das jetzt mit Schlafmohn war, ob das mit Cannabis war oder ob das mit Pilzen war oder sonst irgendwie etwas, hat man versucht, sozusagen seinen Horizont zu erweitern. Das ist uralt. Der Mensch und die Droge, das gehört einfach zusammen. Und jetzt wird vielleicht auch der ein oder andere denken, dass ich jetzt hier so ein Partypooper-Boomer bin oder so etwas, weil ich hier gesagt habe, Bier und Wein ab 18 oder generell Alkohol ab 21 Jahren. Ich bin aber auch zum Beispiel für die Legalisierung von Cannabis. Ich finde, das sollte legalisiert werden und sollte genauso gehandhabt werden wie Alkohol. Aber halt ab 21 Jahren. Ne? Soll jeder machen, was er will. Das soll aber genauso gehandhabt werden wie mit Alkohol. Man darf nicht im Rausch Auto fahren, man darf im Rausch nicht an die Arbeit etc. pp. Denn ich sehe da eine Menge Vorteile, einfach da eine Steuer drauf zu erheben, also wirtschaftliche Vorteile, da eine Steuer drauf zu erheben und Entlastung der Gerichte, Entlastung der Polizei. Ich bin da ein sehr, sehr großer Befürworter. Man hat es auch gesehen an zahlreichen Beispielen, zum Beispiel in Portugal sind ja, glaube ich, alle Drogen entkriminalisiert. Da darf man eine gewisse Anzahl an Gramm, ich glaube, von jeder Droge bei sich haben, konsumieren, ohne dass die Strafverfolgung einem droht. Finde ich vielleicht sogar einen Schritt zu weit, weil manche Drogen sind dann doch vielleicht zu krass, Heroin oder generell Opiate, aber bei Cannabis bin ich ein Befürworter, obwohl ich es gar nicht konsumiere. Interessiert mich nicht. Hab da auch meine Erfahrungen mitgemacht. Mal gute, mal schlechte.
Ja, ich meine, man kann es so oder so sehen, ne? Also wie du schon sagst, ich glaube auch gerade bei Gras, denke ich mir auch, wenn jeder sich doch zusaufen darf, dann sollte sich auch jeder zukiffen dürfen.
Genau.
Also es gibt, ich glaube, Marihuana ist nicht die allerschlimmste Droge. Ich meine, wenn du jetzt, ne, ich meine, wir haben gerade über Alkohol gesprochen in den USA, da muss man vielleicht auch revidieren, dass da auch nicht alles gut läuft. Auf der anderen Seite hast du halt das Thema Schmerzmittel auch in dem Fall Opiate und so, die relativ schnell verfügbar sind für jeden. Schon teilweise ansatzweise in einem Drogeriemarkt kriegst du da Dinge, die hier verschreibungspflichtig sind. Und dann hast du ja auch da nicht das Alkoholproblem, sondern wirklich ganze Siedlungen, die teilweise heroinabhängig sind, ne? Also du hast ja auch da gerade im Mittleren Westen, so, da gibt es ja selbst Dokus, wo Leute so komplett abhängig sind von irgendwelchen Schmerzmitteln oder irgendwelchen Opiaten. Da gibt es auch die Doku, die hast du mir sogar, glaube ich, empfohlen. Weißt du, wie hieß die nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht.
Die Doku-Serie Dope Sick kann ich jedem empfehlen.
Zum Beispiel, das spielt ja auch ein bisschen drauf an. Also, ne, auf der einen Seite, also muss auch mal das Negative sehen. Natürlich ist die USA jetzt nicht das perfekte Beispiel für eine funktionierende und super Gesellschaft. Aber ich finde, eine Gesellschaft kann sich ja aus so die besten Sachen versuchen, zumindest rauszupicken, ne? Von anderen Vorbildern oder auch nicht Vorbildern. Und ja, deswegen denke ich auch bei der Regulierung Marihuana oder Gras bin ich auch voll dafür. Und bei anderen, denen muss man natürlich ja genauer auf die Finger gucken.
Aber es ist schon kurios, wenn du
Aber.
jetzt die beiden Länder, also Deutschland und USA, miteinander vergleichst. In den USA ist Saufen ab 21, bei uns ab 16, also Bier und Wein. In den USA kannst du kiffen in fast allen Bundesstaaten kommst du da überall an Marihuana ran. In Deutschland ist es verboten. In den USA gibt es ein Tempolimit, ich glaube 90 Meilen pro Stunde in fast allen Bundesstaaten. Bei uns kannst du so schnell fahren, wie du willst, ne? Da kommst du überall an eine Waffe ran, kannst die frei rumtragen, kannst sonst was damit machen. In Deutschland brauchst du einen Waffenschein beziehungsweise einen Jagdschein, um eine Waffe besitzen zu dürfen. Ansonsten also hast du richtig Scheiße an Backen. Das ist schon kurios, wie sich da diese Länder unterscheiden.
Also ich kann auch noch mal eine Anekdote erzählen. Wir waren bei meinem Bruder, der hat in Baltimore gewohnt, deswegen kann ich darauf sprechen. Da sind wir nach Montreal gefahren, also Quebec, also quasi französischer Teil von Kanada, aber direkt quasi, wenn du hochfährst, ne, so Ostküste entlang, Boston, dann kommt halt Vermont. Irgendwann ist schon der Grenzstaat Vermont, da wo das leckere Ben & Jerry's herkommt. Und in Vermont zum Beispiel, der grenzende Bundesstaat an der kanadischen Grenze zu Montreal. Dort ist halt Gras und Cannabis verboten, so in Vermont. Obwohl die sonst relativ frei so bei vielen Dingen sind, ist es verboten. Aber in Montreal meinte mein Bruder natürlich erstmal, er müsste uns mitnehmen in so einen Coffee Shop, weil da ist es auch ganz cool gemacht eigentlich. Da ist das nicht so abgeranzt wie zum Beispiel wie in Amsterdam, diese Coffee Shops. Da sind das wirklich Apotheken. Sieht aus, wie wenn du in Deutschland in eine ganz moderne Apotheke gehst. Da hast du vorne so ein iPad, da musst du halt deinen ID scannen, weißt du, deinen Ausweis scannen mit dem Alter, bla. So, und dann hast du wirklich Beratung. Dann kannst du dir so Öle, so kleine Ampullen oder auch Gras besorgen. Und dann ist da so ein Apotheker und der berät dich. Und dann sagt er, wie viel THC wollen Sie drin haben, wie viel CBD für die und die Wirkung, wenn Sie mehr high sein wollen, also wirklich das auch spüren wollen, dass das stimuliert, dann müssen wir das THC ein bisschen höher setzen, bla. Dann machen wir so, aber das ist komplett normal und halt frei
Finde
dort.
ich super.
So, dann haben wir das auch gemacht.
Finde ich super.
Das ist auch das erste Mal, dass ich das so genommen habe, wirklich, ne? In so einer Art, mein Bruder, also ich hätte es nicht gemacht, aber mein Bruder war da ganz geil drauf, uns das irgendwie mal zu zeigen. Und dann sind wir durch Montreal gelaufen und dann hat mein Bruder mir so ein Fläschchen gegeben, meine Mutter ein Fläschchen. Mein Vater, der übrigens Kettenraucher seit Jahren ist, der hatte da die Finger von gelassen. Nö, sowas nehme ich nicht. Der immer abends sein Bierchen trinkt. So, aber auf jeden Fall. Meine Mutter, mein Bruder und ich, wir haben uns da so ein Fläschchen reingezogen. Und ich sagte, nach einer halben Stunde bin ich durch Montreal geflogen. Also, das hat Spaß gemacht. Also wirklich, ich bin damit, also gefühlt, das Lustige ist ja auch, ich würde das in Deutschland wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Gesellschaft, wo das normal ist und auch legal, dann bist du viel schneller, also zumindest bei mir dabei, dass ich sage, dann kann das ja auch gar nicht so schlecht für mich sein. Das ist vielleicht auch der Nachteil, wenn man es legalisiert, dass viele das als sehr normal, wie beim Alkohol dann irgendwann. Ne? Für mich war es nur ein Experience, um mal ausprobieren. Aber das könnte natürlich sein, dass relativ schnell dann welche wie beim Alkohol in Deutschland sagen, das ist normal, das ist legal, also ist das ja auch nicht so schlecht für mich. Zumindest war das bei mir das Gefühl bei dem Öl. Und das hat Spaß gemacht. Und dann war es natürlich so, wir mussten irgendwann wieder zurück nach Baltimore runter, wieder über Vermont. Und dann hat mein Bruder das Zeug, der wollte das mitnehmen. Ne? Ich so, du bist ja bescheuert, nimmst du jetzt nicht mit. Ach nö, wir nehmen das jetzt mit, das ist bei der Grenze, ach, das ist ja eine offene Grenze hier, das ist ja nicht wie beim Flugzeug, so bla, da passiert schon nichts. Was machen die? Wir immer Grenze, die ziehen uns raus, wir kommen in so einen extra Raum, weil die gesehen haben, nur Deutsche, weil es ein deutscher Pass, also zack, so ein extra Raum. Und dann wurden wir da festgehalten und dann meinte dann eine vom Zoll da oder von der Grenzpolizei da, ja, wo steht Ihr Auto? Ich möchte gerne die Koffer kontrollieren und überprüfen. Dann hat die da die Koffer rausgesucht aus dem Auto und mir wurde schon richtig schlecht. Meine Eltern sowieso, die waren komplett am Ende so, dachten, oh nein, weil die genau wussten, dass mein Bruder was mitgenommen hat. Und der Einzige, der relativ entspannt war, war mein Bruder. Ich so, was ist denn los? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo hast du das denn
In meinem
hingetan?
Arsch.
Ach, das habe ich. Ja, ich hab ja einen kleinen Neffen, also der Sohn von meinem Bruder, der war zu der Zeit gerade ein Jahr alt. Ach, ich hab das in die vollgekackten Windeln von meinem Sohn gesteckt. Da gucken die schon nicht rein. Und was war? Die haben halt echt nicht da reingeguckt, weil ich meine, welcher Bundespolizist möchte in vollgekackte Windeln? Also hat das irgendwie in die Seite reingeschoben, dass da natürlich keine Kacke drin kann. Und dann hatten wir das irgendwie mit zurückgekriegt. So, ne? Und dann meinte mein Bruder noch, so, möchtest du mit nach Deutschland nehmen? Ich will das jetzt nicht mitnehmen. Weil guck mal, ich bin halt ein bisschen so ein USA-Fan und was halt passieren wird, du wirst das für so ein bisschen Zeug dann nicht verknackt als Deutscher in Amerika. So schlimm ist in den USA auch nicht, aber was du safe als Tourist, als Deutscher dann bekommst, ist safe sowas wie 10 Jahre keine Einreise mehr. Also da sind die ganz schnell. Dann kannst du die nächsten 10 Jahre nicht rein und ich liebe halt New York oder Miami und das wollte ich halt nicht riskieren für so ein bisschen THC. Und dann habe ich das natürlich nicht mit nach Deutschland genommen. So. Und dann irgendwann ein paar Wochen später war ich zu Hause und dann rief meine Mutter an. Meinte so, Christoph, ach, was ich dir noch erzählen wollte. Ich habe bei mir in meinem Toilettenbeutel, ich weiß nicht, ob der Philipp das da reingesteckt hat, aber ich habe da dieses Öl gefunden. Und dann hatte meine Mutter das irgendwie dabei. Und ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Ich sag, was hast du denn damit gemacht? Hast du weggeworfen? Nee, da habe ich das halt alles auf einmal genommen. Ich so, was hast du gemacht? Und dann meinte sie, ja, ich hatte echt Spaß auf der Arbeit danach. Du, ich hatte richtig Spaß auf der Arbeit. Ich so, das ist doch nicht ihr Ernst jetzt so. Da entdeckst du komplett neue
Ey,
Seiten. Ich
deine
dachte
Familie
so,
ist so kaputt.
dann hatte die das da irgendwie in ihrem Kulturbeutel mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob mein Bruder das rein oder ob sie das bewusst mitgenommen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie Wochen später in Deutschland eingefallen, wo sie da mal reingeguckt hat, dass das noch da ist. Und dann wusste sie halt nicht, was sie damit machen wollte. Und dann wahrscheinlich hat sie so gedacht, das war ja teuer, das kann ich doch jetzt nicht wegwerfen. Was mache ich damit? Dann nehme ich das jetzt einfach
Oh,
mal.
deine Mama ist echt die Beste, ohne Scheiß. Ist einfach echt so. Ich muss mal irgendwie in Weihnachten muss ich mal bei euch verbringen, ey. Da hab ich Bock drauf, ey.
Also das war eigentlich meine einzige, sag ich mal, Drogenstory in Anführungsstrichen, aber unabhängig vom Alkohol. Also für mich war es nicht so, dass ich mir irgendwelche übelsten Drogen genommen habe, aber wie gesagt, also es macht doch, also ich bin ganz ehrlich, wenn sowas legal ist oder irgendwie das zumindest, ne, so den offiziellen Anschein erweckt mit so einer Apotheke und dich jemand berät und du auch das Gefühl hast, du kannst jederzeit jemanden dazu fragen, ne, wenn du mal irgendwie, ne, oder musst keine Angst haben, dass du jetzt deswegen irgendwie verhaftet wirst oder bla. Ich glaube, dann ist es auch wirklich interessant, das mal auszuprobieren, weil du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwas Schlechtes machst. Was auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite auch wieder schlecht sein kann, weil du irgendwann vielleicht auch dann, wie beim Alkohol, das Gefühl bekommst, es ist ja normal. Und normal ist es halt nun mal nicht, auch bei Gras nicht, ne?
Es gehört immer eine gewisse Aufklärung dazu. Ne? Das ist ganz wichtig. Ohne Aufklärung sollten Rauschmittel nicht konsumiert werden. Ne? Aber das ist dann halt eine Sache der Eltern, vielleicht auch der Leute, die das Zeug konsumieren wollen, dass sie sich einfach ein bisschen schlau machen. Wie gesagt, ich würde behaupten, mit 16 ist man noch nicht so schlau oder hat noch nicht den Horizont dafür zu wissen, was man sich da antut. Deswegen bin ich da, wie gesagt, eher für 18 oder 21. Aber ja, es ist nun mal so, wie es ist. Wir müssen mit leben. Man kann halt nur einfach da so ein bisschen die Leute, die einem am Herzen sind, ob das jetzt jüngere Geschwister, Cousinen, Cousins sind oder gute Freunde, da einfach nur so ein bisschen sensibilisieren. Ne, zu sagen, ey.
Ich glaube auch einfach, um auf den Ronda jetzt nochmal zurückzukommen, genau das ist ja das Gefährliche, dass er das Ganze glorifiziert und dadurch auch nochmal so ein Hype, in meinen Augen schon, wenn man so viele Leute erreicht, ein Hype fürs Saufen entfacht. Ich habe auch das Gefühl, Alkohol trinken und Saufen war die letzten Jahre teilweise wirklich nicht cool. Also auch durch diesen ganzen Fitness-Hype und so die letzten Jahre bin ich der Meinung, ist es eher sogar ein bisschen zurückgegangen, dass viele Leute nicht gesoffen haben. Auch jüngere Leute das vielleicht nicht cool fanden, weil das auch keiner vorgelebt hat. Und ich meine schon, dass er so ein bisschen Schuld vielleicht daran trägt, dass es zumindest die letzten ein, zwei Jahre bei vielen so einen kleinen Hype wieder bekommen hat, mal einen zu saufen, ne? Ich meine, auf der anderen Seite wäre da jetzt irgendwie so ein Typ, der nur am Puffen ist und aber mega erfolgreich wäre mit seinem Puffen. Könnte sogar sein, dass die Leute wieder, die jungen Leute wieder anfangen zu rauchen. Zum Glück ist ja beim Rauchen wirklich das sehr, sehr rückläufig. Also ich sehe sehr, das muss man wirklich ganz positiv sagen, wo wir noch jünger waren, also ich glaube, da gibst du mir recht, haben sehr viele Leute geraucht, jüngere Leute. Also in meinem Umfeld, also von 10 Jugendlichen haben 6 oder 7 geraucht. Safe, mehr als die Hälfte der jungen Kiddies haben geraucht. Das war mehr normal zu rauchen, als nicht zu rauchen. Und ich glaube, da hat sich glücklicherweise echt was getan. Aber da hat die Politik ja auch was getan, ne? Mit diesen Aufklebern und so, diesen ganzen Kram. Ob das jetzt geholfen hat, ich glaube schon, dass das einige abgeschreckt hat. Also da haben sie einiges getan.
Zumal Zigaretten auch deutlich teurer geworden sind, aber meiner Meinung nach immer noch zu günstig. Wenn man das jetzt mit Australien vergleicht, 2017 war ich in Australien, da kostet eine Packung Zigaretten 20 Euro. Das kann von mir aus in Deutschland genauso sein. Also hätte ich kein Problem mit. Ne? Ich habe einen guten Kumpel, der hat jetzt letztes Jahr im November aufgehört zu rauchen, hat das bis jetzt durchgezogen. Ich hoffe, der macht das auch weiter, weil der hat 15 Jahre lang geraucht. Locker. Und das ist wie mit dem Alkohol. Also es gibt nichts Schlimmeres als die Kombi saufen und rauchen, weil das lässt dich so schnell altern. Da siehst du mit 30 aus wie, keine Ahnung, was, wie 40, wie eine Mumie, wenn du regelmäßig gesoffen und geraucht hast, hast einfach ein aufgedunsenes Gesicht und bist einfach völlig fertig. Und oh, das muss doch nicht sein, Leute, ganz im Ernst, ey.
Und Rafa, ich meine, wir trinken ja selten, aber wir haben ja auch so eine kleine Angewohnheit, wenn wir da mal zusammenkommen, dann trinken wir auch gerne mal ein Bierchen. Und dann macht das ja auch Spaß, wenn das wirklich was Besonderes ist. Das ist ja wirklich so bei uns, wenn wir da mal einen trinken alle paar Monate, ist es ja wirklich so alle 3, 4 Monate vielleicht mal, dann ist es ja auch irgendwie was Cooles wieder, weil es Spaß macht, einfach mal ein Bierchen zu trinken,
Ja,
so unter
diese
Kumpels.
Geselligkeit. Und
Und dann ist das,
das ist auch richtig,
genau,
dass man
aber,
was zelebriert. Weißt du, wie ich
ja,
das meine? Und
eben.
Digga, wir besaufen uns ja nicht, wenn wir uns sehen. Weißt du, wir trinken
Nee.
ein, zwei Bierchen und gut ist. Dafür trinken wir dann die nächsten 2, 3 Monate nichts. Und andere Leute, die haben dann ein Problem, 30 Tage nüchtern zu bleiben. Da gab es ja jetzt auch vor kurzem so eine Skandal-Doku vom Y-Kollektiv, wo die Moderatorin versucht hat, 30 Tage lang nüchtern zu bleiben, weil sie ja normalerweise viermal in der Woche oder sogar fünfmal in der Woche Alkohol trinkt, wo ich ja gedacht habe, Alter, das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht so anstrengend
Was?
sein, 30 Tage nüchtern zu bleiben. Scheiße.
Aber Rafa, das ist auch hart verankert. Also hier in Berlin, ich weiß das von Nock, die arbeitet ja auch so, ne, hat auch Agenturen. Also ich glaube, bestimmt ist es in München, haben wir auch so, aber in Berlin ist wirklich dieses ganze Agenturenleben ist auch so ziemlich verrucht mit Drogen und Alkohol. Das ist kein Scherz. Das ist nicht so beim Fußballverein nur so, sondern ich höre das und habe das auch von vielen in Berlin gehört, dass es völlig normal ist, dass die einfach jeden Feierabend ihren Prosecco aufmachen und da sogar in der Agentur oder in den Büros anfangen einzutrinken und dann teilweise abends dann gleich weiter abdriften in die Clubs oder so. Also auch da, ich meine, das wäre ein ganz anderes Thema, aber diese ganze Clubszene in Berlin, da schüttelst du, wenn du das jetzt selber nicht fühlst, auch manchmal den Kopf, dass die Leute da einfach von Sonntag auf Montag saufen und Party machen, ja, komplett auf Drogen und dann direkt ohne zu schlafen in die Arbeit gehen, Montagmorgen oder so. Also da gibt es auch Geschichten. Ich glaube, Berlin ist ja nochmal ganz speziell, was das Thema Drogen angeht, aber das Ding ist so, ich denke halt immer, du kannst ja nicht funktionieren als Mensch, weißt du so? Selbst wenn ich einmal ein bisschen mehr trinke in der Woche, ist der Tag danach am Arsch. Und wie willst du dein Leben auf Kette kriegen, wenn du sowas dauerhaft machst? Also, das zerbrichst du ja als Mensch, du kriegst ja nicht deine Sachen zusammen, weißt du?
Ja, also wenn ich heute richtig einen trinke, da bin ich auch 2, 3 Tage geht's mir echt scheiße. Und ich merke im Training, läuft's nicht mehr so. Ganz außer Acht gelassen, wenn man regelmäßig am Saufen ist, dann geht ja auch einfach der Testosteronspiegel, geht ja einfach in den Keller. Allein deswegen, ich würde niemals im Leben, weil wir werden immer älter und umso älter wir werden, desto weniger produziert der Körper Testosteron und dann würde ich mir doch nicht noch zusätzlich da einen Schaden zufügen, indem ich regelmäßig saufe. Ich will doch meinen Testospiegel so hoch wie möglich halten. Und ich, also, ich, weißt du, was ich meine? Also, ich will auch also nach, dass ich, wie heißt das, in der Kiste funktioniere, ne? Mit einem geringen Testosteronspiegel, dann da läuft doch nichts mehr. Wenn ich immer voll bin, ey, dann kriege ich doch keinen mehr hoch.
Nee, da bist du einfach ein wandelndes Wrack. Aber auf der anderen Seite denke ich auch so, ich spreche ja jetzt mal aus der Sicht von einem Selbstständigen auch so. Also ich bin ja davon abhängig, dass ich funktioniere und tagtäglich meine Dinge erledige. Und wenn ich jetzt einfach mal, also ich kann es mir schon allein irgendwie nicht wirklich leisten, mal eine Woche krank zu sein, weil ich weiß, was ich alles nachholen müsste, so an Arbeit. Und wenn ich jetzt regelmäßig mir den Kopf weghauen würde, so ich würde ja im Leben gar nicht mehr meine Sachen auf die Kette kriegen. Also ich würde irgendwann da stehen, monatlich keine Kohle mehr haben. Ich weiß nicht. Du musst ja einen Job haben, wo das auch vereinbar ist, dass du einfach mal. Deswegen ist es vielleicht, bin ich auch so ein bisschen abgeneigt gegenüber Angestellten. Ich weiß
Weil die
nicht.
immer nur
Weil im
saufen.
Endeffekt, so, die denken sich ja auch, scheiß mal drauf, ich krieg monatlich eh mal die gleiche Kohle. Wenn ich da einfach nur auf der Arbeit rumhänge und meinen Kater ausschlafe, dann juckt das ja eh niemanden. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass viele so denken. Weißt du, was ich meine? Die dann einfach auch mal einen Tag einfach auf der Arbeit chillen. Und ja, wenn du angestellt bist oder in der richtigen Branche geht das vielleicht, aber ich glaube, bei vielen kannst du dir das im Job auch gar nicht leisten, so irgendwie einen Kater zu haben oder nicht zu funktionieren, so weißt du? Es gibt auch Leute, die haben verantwortungsvolle Jobs, also jetzt unabhängig von der Selbstständigkeit als Arzt oder bla oder was auch immer. Du kannst dir, das funktioniert ja nicht, weißt du? Also, naja, es ist halt immer so, im Endeffekt, wir sprechen aus einer Situation, wo wir das einfach gut kontrollieren können und auch nie Wir sind ja, ich glaube schon, du hast ja auch gesagt, es gibt suchtanfällige Menschen, welche, die da jetzt nicht so reagieren. Ich glaube, ich könnte, also eine Garantie hast du nie, aber ich glaube schon, dass ich die eine oder andere Droge ausprobieren könnte, ohne darauf gleich hängen zu bleiben. Aber es gibt Leute, die vielleicht auch schon beim Alkohol Probleme haben, ne? Und wenn die halt was anderes dann ausprobieren, dann ist es vielleicht auch nicht so sinnvoll.
Zum Ende hin lässt sich halt nur noch sagen, Leute, versucht Alkohol oder generell Drogen in Maßen zu genießen. Sagt vielleicht auch mal Nein zu einem Glas, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen unangenehm wird, weil heutzutage wird man ja schon schief angeguckt, wenn man kein Bier trinkt oder nicht mit anstoßen möchte. Dann muss man ein bisschen drüberstehen. Ja, versucht es als Genussmittel zu sehen und ja.
Ja, das ist was du sagst. Wir sprechen ja auch hier aus unserer Position nicht als zwei, die Alkohol verteufeln,
Nein, auf gar keinen
grundlegend. Also
Fall, auf gar
grundlegend
keinen Fall. Ich liebe
verteufeln, so,
Moskau
ne?
Mule.
Wir trinken ja auch gerne mal ein
Moskau
Bier.
Mule, weißt du, Christoph,
So,
liebt das
ne?
Zeug, ne? Alter.
Ja, also auch wenn es mal ein Drink einmal zu viel wird, so, ne? Sag ich mal, alle paar Monate oder alle paar Wochen. Easy, man darf auch mal einmal einen Durchhänger haben. Also wir sind da auch keine Unschuldslämmer, aber es geht halt wirklich darum, dass das so in der Gesellschaft so einen Einzug bekommt, dass eine gewisse Sucht als normal angesehen wird und Leute auch irgendwann gesellschaftlich daran ja, zerbrechen, beziehungsweise auch gesundheitliche Probleme haben. Und wenn das dann halt glorifiziert wird von Influencern auch noch, dann trifft das noch viel jüngere Leute, die da gleich denken, das wäre cool. Ja, Rafa, ich glaube, wir müssen aber ein bisschen lockerer werden. Also ich höre ja manchmal hier Fest und Flauschig, die machen auch immer Pimmelwitze die ganze Zeit.
Pimmelwitze?
Vielleicht sollten wir mal ein anderes Niveau einschlagen.
Den Niveau-Limbo tanzen, meinst du? Ich fand's doch heute schon ein bisschen lockerer, muss ich sagen. Du hast gut vorgelegt mit deinen Schmuggler-Stories hier und deinen.
Wir hätten ja da, also ich weiß nicht, ob du noch ein paar Storys hast, aber ich habe noch die eine oder andere. Ein Klassiker bei mir auch noch, ich wache irgendwann in der 70. Minute auf und frage mich,
Wo bin ich
wo
hier?
ist Rositzki? Nee, wo ist Rositzki? Damals hat ja Jan Koller und Tomáš Rosický, das waren die beiden tschechischen Helden bei. Rosický war der Superstar damals bei Dortmund. Der ist irgendwann zu Arsenal gegangen. Aber Tomáš Rosický war damals wie heute Neymar oder so, würde ich mal fast schon
Ist
sagen.
aber
Für
auch,
Dortmund
da
halt damals.
lehnst du dich weit
Für
aus dem
Dortmund.
Fenster.
Oder der Messi für Dortmund. Und dann war ich halt, ich war einfach saß auf der Südtribüne. Also ich stand, ist ja eine Stehtribüne, aber ich will mal behaupten, ich stand lange nicht mehr. Ich hing da nur noch irgendwie. Und irgendwann bin ich aber wieder aufgewacht. Und dann hatte wirklich, ich bin ins Stadion gegangen. Das war, glaube ich, ich wollte nur Rosicki sehen. Ich war übelster Fan von ihm, mein Lieblingsspieler. Und dann war ich einfach so besoffen, dass ich bis zur 70. Minute gepennt habe. Und als ich aufgewacht war, ist er schon vom Platz mit Rot geflogen. Da war er nicht da. Hey, Rosicki ist doch gerade runtergeflogen, du Opfer. Ich so, okay, ja, scheiße. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da war ich sehr enttäuscht. Ich bin eigentlich wegen Rosicki, ich wollte ihn spielen sehen, mein Lieblingsspieler. Hab ihn aber irgendwie durch den Suff verpennt.
Verpennt, ja. Bei mir, ich
Ja.
weiß auch damals, dass ich Ausbildung gemacht habe zum Automobilkaufmann und wir unsere Prüfung geschrieben haben mit der gesamten Klasse, sind wir dann werktags feiern gegangen. An einem Donnerstag war das, glaube ich, genau. Haben wir die geschrieben, sind dann in den Club gegangen. Den hatten wir komplett für uns alleine, weil donnerstags war der halt leer und dann waren wir da halt mit 20, 25 Mann im Club und haben uns völlig abgeschossen, aber mussten am nächsten Tag arbeiten. Und ich war so betrunken, so verkatert, dass ich am nächsten Tag mich ins Lager geschleppt habe, früh morgens. Und ich habe eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht und die hatten hinten so ein Reifenlager. Und ich war so besoffen, ich konnte einfach gar nichts machen, dass ich hinten ins Reifenlager gekotzt habe und mich dann in so einem Reifenhaufen versteckt habe und dort einfach gepennt habe. Den halben Tag. Mich hat keiner vermisst. So wichtig war ich fürs Unternehmen. Ja, hatte einfach dann wirklich einen richtig dreckigen Tag.
Ja, das ist halt so, diese kleinen Jobs. Ich hatte es auch, ich habe bei Aramark gearbeitet im Stadion und damals gab es Konzerte. Ich weiß noch, das war Genesis, Phil Collins in Frankfurt. Und wir sind dann, damals, wie hieß die Commerzbank Arena, heißt ja immer noch, ne? Sind wir dann von Dortmund mit der Mannschaft quasi von Aramark, also von den Dienstleistern, die halt im Stadion, ne, das Bier schubsen sozusagen, nach Frankfurt gefahren. Und wir hatten, da, ich hatte mit einem Türken, einem Kollegen zusammen damals, ich weiß nicht mal, wie ich, so ein ganz lustiger Typ, so einen Bierwagen, den haben wir geleitet. So einen typischen Bierwagen, so vor den Treppen, bevor es ins Stadion geht, wo die ganzen Besoffenen draußen nochmal standen, sich ein Bier gegönnt haben. Dann kam aber die Logistik halt irgendwann nicht mehr hinterher, neue Fässer zu besorgen. Das heißt, wir hatten Bierwagen, konnten aber kein Bier verkaufen. Und das Gute ist einfach bei diesen Fahrten immer gewesen, dass man immer pauschal 100 Euro abgerechnet bekommen hat. Das heißt, eigentlich war es egal, ob wir gearbeitet haben oder nicht, die 100 Euro waren safe. Mehr oder weniger haben wir nie bekommen. Das waren halt 100 Euro, die waren sicher. Also haben wir so getan, als ob wir mal im Lager nachgucken, haben uns da reingeschlichen, wussten natürlich, dass es keine Bierfässer mehr gibt. Aber wir wussten dennoch, dass es dort noch ein paar Wodkaflaschen gibt. Also haben wir uns einfach so eine Wodkaflasche, da gab es ja diese schönen Aramark-Schürzen, das sind dann so wie bei so Kellnern, so Schürzen, haben so eine Flasche Wodka unter der Schürze mit in den Bierwagen geschmuggelt und haben dann halt einfach quasi ein auf Wasser trinken gemacht mit den Plastikbechern, wo aber kein Wasser drin war. Und dann haben wir uns einfach komplett in den Bierwagen, wo es kein Bier mehr gab, mit Wodka weggehauen und waren ganz, ganz glücklich und fertig auf dem Rückweg nachher im Bus. Und haben uns sehr, sehr, ja, ich sag mal so, wir haben uns sehr hochgeschaukelt, dass wir einfach einen lustigen Abend hatten und beide 100 Euro verdient haben. Also wir haben eigentlich nichts gemacht, aber haben 100 Euro verdient. Das war geil. Hatten unseren
Fürs
Spaß.
Saufen bezahlt werden. Das lohne ich
Bezahlter
mir.
Suff war, das ist ja geil, ja.
Ja, Christoph, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Haben, glaube ich, schon ganz gut überzogen. War auf jeden Fall auch eine spannende Folge. Thema provozieren oder saufen für Klicks passt ganz gut. Ja, lasst uns gerne Feedback da. Bewertet den Podcast. Schickt uns gerne Themenvorschläge als DM per YouTube oder per Instagram. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Schaltet auch bei der nächsten Folge ein, wenn es wieder heißt Prall und Proll mit Görki und Rafa. Und Christoph, ich überlasse die alten Suffkopf ja, die letzten Worte.
Herr Raphael, wenn die wüssten, dass wir um 1:30 noch aufzeichnen, aber weißt du, was im Eisfach noch auf mich wartet? Ein Becher
Oh,
Ben & Jerry's, den haue ich mir
ich hau mir
jetzt
jetzt auch
rein.
noch Eis rein, ey.
Da habe ich
Auch
jetzt
Bock auf ein
richtig Bock. Und
Eis.
ich habe auch noch ein bisschen Frühstück. Wir kennen das ja, wir frühstücken ja gerne nachts,
Oh, ey, ich
Kellogg's.
habe schon Weingummis
So,
gefressen.
in dem Sinne, Leute. Lieber abends mal ein Eis oder ein paar Kelloggs anstatt ein Bierchen. Und dann kann man auch besonders gut schlafen. Dann fällt nämlich irgendwann der Blutzucker und dann pennt ihr ein wie ein Baby. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Haut rein.